Sie hören SBS German.
So klingt es, wenn man eine Lego-Schachtel schüttelt. Bei mir im Studio Viktoria Knauf, Redakteurin und Content-Produzentin bei der Lego-Gruppe in Dänemark. Ich grüße dich.
Hallo.
Unsere Hörer kennen dich vielleicht von früher her. Du hast eine Hospitanz mal bei uns gemacht und warst dann 2 Jahre lang Korrespondentin. Ein schönes Segment, was Deutschland bewegt. Das hast du ganz toll gemacht und habe mich immer wieder darüber gefreut. Seit 4 Jahren bist du nun bei der Lego-Gruppe aktiv und angestellt. Was machst du da genau?
Das ist eine gute Frage und der Bereich ist sehr weit. Ich produziere Inhalte für Kinder von 8 bis 12 Jahren etwa, für unsere Online-Plattformen. Das ist einmal die Webseite. Wer schon einmal lego.com gegoogelt hat, wird vielleicht wissen, dass es da eine Webseite für Erwachsene und eine für Kinder gibt. Also da bin ich für die Kinder zuständig. Und dann gibt es noch eine App mit 8 Millionen Kindern, ein soziales Netzwerk, ein sicheres soziales Netzwerk für Kinder. Und auch dort bin ich eben für den Content zuständig. Und das kann alles sein, von Animationsfilmen über Stop-Motion mit Lego-Steinen und auch Kurse für Kinder zum Beispiel, wo sie Dinge lernen können.
8 Millionen Nutzer, das finde ich erstaunlich. Du produzierst da also Content auf Englisch und der wird dann in 27 Sprachen übersetzt. Wie hat eigentlich alles begonnen bei Lego? Ich glaube, das war 1932, also vor genau 90 Jahren.
Genau, wir haben dieses Jahr 90. Geburtstag gefeiert und alles begann auch schon vor 1932, da hieß die Firma aber noch nicht Lego, mit Ole Kirk Christiansen, dem Gründer. Der war damals Schreiner und ein sehr angesehener Schreiner in Billund, in der dänischen Provinz, und der hat dort für Bauern ihre Häuser geschreinert. Und das ging sehr gut und lief lange gut, bis dann die große Depression kam und sich die Bauern, besonders in Dänemark, keine Häuser mehr leisten konnten und auch keine Möbel. Und er ist dann umgesattelt, er war sehr schlau. Er hat gesehen, dass auch wenn die Bauern und die Menschen sich nicht mehr viel leisten konnten, dass sie immer noch wollten, dass ihre Kinder eine gute Kindheit haben und deshalb eben noch in die Spielzeuge ihrer Kinder investiert haben. Und er ist dann umgesattelt, erst einmal auf Holzspielzeug. Und das hat er sehr gut gemacht, mit hoher Qualität und vor allem auch sehr fantasievoll. Nicht so realistisch wie vielleicht andere Spielzeugproduzenten zu der Zeit, aber auch einfach fantasievoll. Da gab es dann einen Marienkäfer, der trommelnd über den Boden gefahren ist und solche Dinge, ja.
Wie erklärst du dir dann den Erfolg von Lego so über die Jahrzehnte?
Also es hat schon immer viel mit Qualität und Innovation zu tun. Ole Kirk Christiansen hat dann lange eben dieses Holzspielzeug produziert und war sehr stolz auf die Qualität, die dort hochgehalten wurde. So gibt es auch diese besondere Geschichte der hölzernen Ente von Lego, die von seinem Sohn, der dann das Business übernommen hat, als Teenager nur 2-mal lackiert wurde, obwohl sie eigentlich 3 Anstriche Lack bekommen sollte. Und das inspiriert bis heute noch das Firmenmotto. Und das Firmenmotto ist "Die beste Ecke vor Gott". Das bedeutet, das Beste ist nicht zu gut für die Kinder. Und so hat eben Ole seinem Sohn beigebracht, dass man hier 3 Schichten Lack anmalt, auch wenn man vielleicht Geld sparen konnte. Der Sohn war ganz stolz, man könnte doch so viel Geld einsparen mit nur 2 Schichten. Aber Ole wollte eben, dass die Qualität hoch bleibt. Und das ist eben bis heute noch gleich. Und dann kommt die Innovation dazu. 1947 war Ole dann auf einer Messe und hat eine Plastikinjektionsmaschine gesehen. Und das war damals noch ganz neu. Die kam aus Großbritannien. Und er hat dann darin investiert, entgegen dem Rat von allen anderen. Denn die Maschine hat damals den gesamten Jahresumsatz seiner Firma gekostet. Und die hat er gekauft und dann angefangen, kleine Plastikspielzeuge herzustellen, unter anderem auch Steine. Da war Lego nicht die erste Firma, die damit angefangen haben. Da gab es schon andere. Man konnte die Steine also aufeinandersetzen und dann konnte man Häuser damit bauen. Sehr simpel. Und dann hat man aber immer weiter daran recherchiert, wie man diese Steine besser bauen könnte und wie die zusammenhängen könnten. Und der Lego-Stein ist dann 1958 erst geboren und der hat diese Röhren innen drin. Das entwickelt Klatschpower, also Heftstärke sozusagen. Die Steine kleben aneinander und so kann man um die Ecke bauen und noch vieles mehr.
Das finde ich spannend. Also Lego war 1932 bei der Gründung noch kein Plastikspielzeug, sondern wurde aus Holz gebaut. Viele würden sagen, es wäre schön, wenn es heute aus Holz gebaut würde und eben nicht aus diesem umweltschädlichen Plastik. Was hat Lego in dieser Beziehung vor? Also kann Lego in Zukunft vielleicht mal nachhaltig bauen. Ist das ein Ziel?
Das hoffen wir alle sehr und das Ziel ist auf jeden Fall bis 2035 komplett auf Plastik zu verzichten. Da wird in großen Abteilungen bei uns von Ingenieuren daran gearbeitet, eine Lösung zu finden, die wirklich nachhaltig ist. Also wo die Transportwege und alles, was dazugehört, den Stein nachhaltig machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man könnte ihn zum Beispiel aus recycelten Plastikflaschen herstellen, aber das ist natürlich nur die erste Stufe der Nachhaltigkeit, weil dann ist das Plastik immer noch da. Man kann aber auch Steine inzwischen schon aus Abfällen der Mais- oder Zuckerindustrie herstellen und es wird noch viel erforscht, was man sonst noch machen könnte. Der Grund dafür, dass es so lange dauert, ist, dass man die Qualität des Produkts aufrechterhalten will. Man ist eigentlich stolz darauf, dass man das von Generation zu Generation weitergeben kann und es eben nicht in der Erde zerfällt irgendwann. Und das Zweite ist ja eben, um die Transportwege und alles andere, was zur Produktion dazugehört, immer noch nachhaltig zu gestalten.
Gäbe es nicht auch eine Möglichkeit oder einen Markt dafür, Plastiksteine, die seit den 50er Jahren weltweit produziert wurden von Lego, zu recyceln, also zurückzunehmen?
Ja, da gibt es schon Pilotprojekte. Also man kann seine Steine schon spenden in verschiedenen Geschäften. Ich glaube, in den USA vor allen Dingen ist das schon seit einigen Jahren möglich. Und man setzt auch bei Lego viel darauf, möglichst wenig Müll zu produzieren, auch in der Produktion. Also ich glaube, wir haben aktuell eine Rate von 92%, die wiederverwendet wird bei der Produktion selbst, dass also möglichst wenig Müll, Plastikmüll anfällt. Also da wird auch viel dran gearbeitet. Das ganze Nachhaltigkeitskonzept hat ja viele, da geht es auch um Wasserverwendung und alles mögliche andere, was da dazugehört. Und da gibt es bei uns riesige Abteilungen, die sich nur damit beschäftigen, ja.
Und auch die Stromproduktion, ich nehme an, in Dänemark, die ist nachhaltig schon jetzt?
Genau, die ist schon seit einigen Jahren komplett nachhaltig. Also auch auf der ganzen Welt, der ganze Konzern wird mit nachhaltigem Strom betrieben. Genau, da hat Lego schon sein eigenes Ziel. Ich glaube, das Ziel war 2025 und das haben sie schon vor 5 Jahren eingeholt.
Auch auf Druck der Kinder? Auf Druck der Aktionäre kann man ja nicht sagen, weil Lego im Familienbesitz ist.
Richtig, Aktionäre gibt es bei uns nicht. Die Firma ist also immer noch im Besitz der Familie Christiansen oder Kirk Christiansen von ihrem Gründer von damals. Die Nachfahren sind immer noch dabei. Und die Kinder, auch der Familie, spielen eine große Rolle. Die gehen jeden Sonntag in eine Lego-Schule. Es sind 4 Mädchen aktuell und die lernen also dort, wie Lego produziert wird und designt wird und werden aktiv in die Prozesse, in die Entscheidungen einbezogen, damit Lego auch im Familienbesitz weiter bleibt. Das ist also ein großer Wunsch. Und man hört auch auf die Kinder in dem Sinne, dass man zum Beispiel gerade angeht, in den Kisten keine Plastiktüten mehr zu benutzen. Also heute kennen wir den klassischen Pappkarton mit Plastiktüten innen drin und darauf wird ab nächstem Jahr in vielen Sets verzichtet werden und immer weiter. Also man will komplett darauf umsteigen, eben Papiertüten in den Sets zu haben. Und das war ein Vorschlag von vielen Kindern, die uns geschrieben haben. Ja.
Finde ich schön, dass Lego auf die Kinder eingeht. Letztlich sind es ja die Kinder, die die Produkte benutzen. Da schließt sich der Kreis sozusagen wieder. Vielen Dank fürs erste Mal, Viktoria Knauf. Du bist Redakteurin und Content-Produzentin bei der Lego-Gruppe in Dänemark seit 4 Jahren. Und das Interview führen wir morgen weiter. Dann werden wir erfahren, wie die Lego-Gruppe fast bankrott ging 2013. Schulden in Höhe von 800 Millionen US-Dollar. Und das finde ich spannend, wie sich die Gruppe dann gerettet hat, weil wie gesagt, es ist keine an der Börse kotierte Gruppe, sondern vollständig im Familienbesitz. Außerdem möchte ich dann auch sprechen über Lego-Filme und andere Dinge. Also Lego ist ja nicht nur Plastikspielzeug und ja, vielleicht auch zum Thema Inclusion, weil da habe ich gesehen auf der Kiste, da gibt es, wenn man jetzt ins Jahr 2022 guckt, auch Lego-Spielzeug, das eindeutig mit der Zeit geht. Und Stichwort Inclusion, Stichwort multikulturelle Welt, Stichwort auch Menschen mit Behinderung, das sehr schön umsetzt. Vielen Dank fürs Erste und ich freue mich auf die Fortsetzung morgen.
Ja, das bleibt spannend, ich freue mich.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
Zurück im Studio bei SBS, Viktoria Knauf. Hallo, Viktoria.
Hallo.
Wir sprachen gestern bei Wolfgang Müller über die Entstehungsgeschichte von Lego. 1932 ist diese Firma nämlich gegründet worden und das war also vor genau 90 Jahren. Du bist eine Expertin, das dürfen wir sagen, weil du arbeitest für die Lego-Gruppe seit 4 Jahren, bist dort Redakteurin und Content-Produzentin, schreibst englische Inhalte, die dann in 27 Sprachen übersetzt werden. Das ist für eine Webseite für Kinder oder für mehrere natürlich und für eine ganz spannende App, ein soziales Netzwerk mit 8 Millionen Nutzer. Da schreibst du also Content. Was wir gestern kurz ansprachen und worüber ich heute sprechen möchte, ist, dass Lego 2013 fast bankrott gegangen ist mit Schulden in Höhe von 800 Millionen US-Dollar. Was ist damals passiert?
Ja, ich sitze hier auch schon im Studio und baue schon einmal. Ich baue dir eine Ente. Die, die gestern gehört haben, werden sich noch erinnern. Ja, was ist damals passiert? Es war eine ganz spannende Zeit, denn der Familie, die Firma ist ja immer noch im Familienbesitz, wurde von ihrer Bank geraten, die Firma zu verkaufen. So schlecht ging es dem Konzern damals. Und das hat viele Gründe sicherlich, aber der Hauptgrund, der dann festgestellt wurde, war, dass sich die Firma von ihrem eigentlichen Konzept, von dem Stein, mit dem ich hier gerade baue, zurückentwickelt hat oder wegentwickelt hat. Man hat zwar immer noch Steine produziert, aber auch vieles anderes. Das war, wenn man sich heute wir haben ein Mitarbeitermuseum, wo man sich die gesamte Historie anschauen kann. Und dort sind diese Produkte aus den 2000er Jahren auch ausgestellt. Manche werden sich vielleicht noch daran erinnern. Es gab Clickets, das war eine Schmuckreihe. Es gab Kleidung, Gummistiefel. Es gab Dinge, die ein bisschen aussehen wie eine andere berühmte Puppe. Man hat sich sehr von dem Steinkonzept wegbewegt, also von dem Lego-System. Das System, in dem eben jeder Stein zusammenpasst und jedes Set, was ein Kind bekommt, kann mit einem anderen Set zusammengebaut werden. Alles kann irgendwie wiederverwendet werden. Und das ging nicht mehr. Und deshalb hat man dann gesagt, nein, man verkauft diese Firma nicht. Die Familie hat zu sehr daran gehangen. Stattdessen werden also alle Produkte, die sich nicht mehr mit dem Lego-System, mit den Steinen beschäftigen, nicht mehr produziert werden und man wird sich komplett wieder auf den Stein konzentrieren. Und so hat man diese Firma gerettet, tatsächlich. Und aktuell geht es Lego besser oder Lego besser.
Ich wollte sagen, dass sich die Gruppe retten konnte, indem sie sich wieder auf das Kerngeschäft konzentrierte. Das sieht man oft in der Wirtschaft. Wie erklärst du dir, dass Lego heute so im Trend ist? Also jetzt nicht nur finanziell und so von wegen Reduzierung aufs Kerngeschäft, sondern einfach, dass Lego so gefragt ist.
Ja, es ist natürlich, es hat auch was damit zu tun, wie sich unsere Welt heute so gestaltet. Wir leben in einer Zeit der Krisen und Lego ist etwas, was man einen Krisengewinner nennt. Denn so wie wir das gestern auch schon besprochen haben, die Idee entstand damals daraus, dass die Menschen in der großen Depression in den 30er Jahren sich fast nichts mehr leisten konnten, aber sie wollten natürlich trotzdem, dass ihre Kinder eine schöne Kindheit haben. In Spielzeug wurde immer noch investiert. Und das ist heute nicht anders. Das haben wir in der Pandemie gesehen. Die Eltern investieren in gutes Spielzeug, wenn es schlechte Zeiten sind und die Kinder vielleicht eine schwierigere Kindheit haben. Und heutzutage sind es nicht nur Kinder, sondern auch erwachsene Fans. Also auch das Geschäft mit Erwachsenen, die gerne bauen, auch um sich vom anstrengenden Alltag abzulenken, wächst und ist ein großer Bestandteil davon, dass es so erfolgreich läuft in den letzten Jahren. Ja.
Also da muss man sich nicht schämen als Erwachsener, wenn man irgendwas zusammenbaut zu Hause?
Das sollte man nicht. Man kann sich ganz stolz AFL nennen, Adult Fan of Lego. Das ist der offizielle Begriff dafür. Und da gibt es ganze Gruppen, die sich damit beschäftigen und gerade jetzt seit den erfolgreichen Lego Masters Staffeln, ja auch hier in Australien, ist das ein viel größeres Thema geworden. Und ich glaube, dafür muss man sich gar nicht mehr schämen. Ich tue das nicht und ich baue sehr gerne, auch hier im Interview.
Ja, und meinst du, das hat auch etwas mit Nostalgie zu tun, dass viele Erwachsene sich damit einfach an ihre Kindheit zurückerinnern und was Schönes machen, was sie früher mit großer Freude erfüllt hat?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat etwas sehr Meditatives fast, mit den Händen etwas zu tun und was Schönes zu bauen. Und ja, sicherlich auch etwas Nostalgisches. Ich glaube auch, dass die Erwachsenen vor allem viel mit den Filmen verbinden. Also es gibt viele erwachsene Fans, die die Star Wars Sets natürlich lieben. Und heute gibt es auch einfach eine viel größere Produktbreite für Erwachsene. Die besonders tolle finde ich Lego Ideas. Das ist eine Webseite von uns, wo erwachsene Menschen, die sich für das Lego-Bauen interessieren, ihre eigenen Kreationen hochladen können. Die kann man zeichnen oder aus Lego-Steinen bauen oder im 3D-Modell darstellen. Und diese Kreationen können dann Unterstützer bekommen. Und die Kreationen, die 10.000 Unterstützer bekommen, da versprechen wir als Konzern, dass sich dann ein Team damit beschäftigt, wie man dieses Set umsetzen könnte. Und pro Jahr werden dann, ich weiß nicht genau, wie viele es gerade sind, aber so etwa 5 bis 10 Sets werden tatsächlich produziert. Und da sind schon ganz viele tolle Sachen entstanden. Zum Beispiel ein großer Flügel, der wirklich Klavier spielen kann. Oder auch ein Baumhaus. Das sind wirklich fantastische Konzepte, die man dann auch gerne, glaube ich, zu Hause aufbaut und wo sich die ganze Familie mit beschäftigen kann.
Hat Lego Konkurrenz? Ich glaube, es gibt eine Firma Duplo.
Duplo ist tatsächlich ein Teil von Lego, das wissen aber viele nicht. Duplo ist unsere Reihe für Kleinkinder. Die kam in den 70er Jahren auf, als man eben realisiert hat, dass die Steine einfach zu klein sind für kleine Kinder. Was aber ganz faszinierend ist.
Also gefährlich einfach, weil genau. Sie verschluckt werden können.
Richtig. Und auch nicht so leicht zu handhaben mit den kleinen Händen. Und das kann man vielleicht mal zu Hause ausprobieren, wenn Sie als Zuhörer Duplo-Steine und Lego-Steine zu Hause haben. Die passen ineinander. Das wissen viele nicht, aber die sind so konzipiert, dass man eben Duplo-Steine auch mit Lego-Steinen verbauen kann.
Okay, dann also die echte Konkurrenz, gibt es die?
Die Deutschen denken oft, dass es Playmobil ist. Das ist aber nicht so. Nicht global. Wir haben 26.000 Mitarbeiter aktuell und der deutsche Konkurrent sozusagen hat 4.000. Es ist also einfach ein viel größerer globaler Konzern. Und ich glaube, weltweit sind wir der größte Spielwarenhersteller, den es gibt. Also auch vor amerikanischen Konkurrenten.
Ja. Erstaunlich. Und alles im Familienbesitz. Was kannst du uns über diese Familie erzählen? Also sind sie sehr diskret, privat oder ganz im Gegenteil? Die schauen ständig vorbei und sind nahbar?
Also sie sind nahbar. Sie sind aktiv dabei, wenn es zum Beispiel einmal im Jahr den großen Play Day gibt. Das ist ein Tag für Mitarbeiter, an dem wir ganz normal bezahlt werden und zur Arbeit kommen. Aber statt Arbeit dürfen wir dann ein Festival genießen, also ein großes Mitarbeiterfestival, wo alle zusammenkommen, vom Fabrikarbeiter bis zum CEO oder eben auch der Familie, die auch da aktiv dabei ist. Und die sind immer begeistert, einen kennenzulernen und sich mit einem zu unterhalten. Ich glaube, das hat auch viel mit den typisch flachen Hierarchien in einer dänischen Firma zu tun. Also ganz typisch, sehr anders als in Deutschland, glaube ich, dass es in Dänemark sehr flache Hierarchien gibt. Jeder darf Entscheidungen treffen und ist auch dazu, es wird empfohlen, dass man Entscheidungen trifft, selbst wenn man erst gerade ganz neu angefangen hat oder noch ganz jung ist. Und ich glaube, so ähnlich sieht das die Familie auch. Also sie sind sehr involviert und man sieht sie sehr oft. Ja.
Produziert ihr, wie viele, viele andere auch, in China?
Auch, ja. Wir haben auch Produktion in China. Wir haben aber auch noch Produktion in Dänemark, also direkt vor Ort in Billund, da, wo es alles begann. Das Haus des alten Schreiners Ulrike Christiansen steht noch und daneben oder also in der Nähe steht auch noch eine Fabrik. Und dann produzieren wir in Ungarn, wir produzieren in Mexiko, wir haben gerade ein Werk in Vietnam errichtet, also überall auf der Welt. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man Transportwege klein halten möchte.
Jetzt gibt es ja auch Lego-Filme und Legoland oder vielleicht Lego-Länder, ich weiß gar nicht. Erzähl uns vielleicht über Legoland.
Es gibt viele Lego-Länder, ja. Das originale Legoland, das gibt es, glaube ich, seit den 70er Jahren. Und das steht natürlich in Billund, da wo ich auch arbeite. Und als das damals gebaut wurde, hat man ganz ambitioniert dann noch einen Flughafen nach Billund gebaut, um eben Leute zum Legoland zu bringen. Aber heute gibt es viele Legoländer auf der ganzen Welt und es werden auch noch immer neue eröffnet. Also das sind Erlebnisparks, in denen man sich mit dem Lego-Stein beschäftigen kann, aber auch viel mit den Geschichten. Denn Lego hat nicht nur Steine, sondern auch viele fantasievolle Geschichten, die man aus diesen Steinen bauen kann. Du sprachst ja schon die Filme an. Also es gibt Serien, die es schon seit über 10 Jahren jetzt bei Lego gibt, Lego Friends und Lego Ninjago. Das sind zwei Serien, die von Lego-Designern erfunden wurden, also bei uns in Dänemark, und unsere eigenen sind. Die laufen dann im Fernsehen als Filme, als Serien, und dazu gibt es dann natürlich auch Sets. Ja.
Und dann gibt es eben den Lego-Film oder inzwischen schon mehrere.
2.
Und da gibt es eine Connection nach Australien, ist das richtig? So im Sinne von Post-Production oder die Computeranimationen oder?
Das kann gut sein. Ich bin ehrlich, ich bin überfragt. Aber wir haben natürlich auch einen Sitz in Australien. Und es würde mich nicht wundern, wenn da eine Produktionsfirma mit beteiligt war, ja. Es war tatsächlich vor meiner Zeit. Also der zweite Lego-Film, also Lego Movie Nummer 2, kam raus, als ich gerade angefangen hatte. Da bin ich noch mit allen zum Screening gegangen, aber ich war nicht involviert, als die Filme produziert wurden. Das heißt, ich bin mir da nicht ganz sicher.
Naja. Letzte Frage. Du bist eine von, du hast es vorhin gesagt, fast 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit in der Lego-Gruppe. Du persönlich arbeitest als Redakteurin und Content-Producentin. Schreibst englische Texte, die dann in 27 Sprachen übersetzt werden für die Webseiten von Lego und für diese App, ein soziales Netzwerk mit 8 Millionen Nutzern. Die Frage ist, was gefällt dir vor allem an deinem Job?
Das ist eine sehr schöne Frage. Mir gefällt viel, aber ich glaube, das, was am schönsten ist, ist, ich glaube, ich hatte es schon mal an früherer Stelle angesprochen, dass Innovation bei uns sehr groß geschrieben wird. Und ich habe in meiner Zeit bei der Lego-Gruppe gelernt, dass ich Innovation liebe. Ich liebe es mir immer, neue Dinge ausdenken zu dürfen und dass ich darin ermutigt werde, neue Wege zu gehen.
Zum Beispiel?
Und da gibt es zum Beispiel, wir produzieren seit letztem Jahr auf meinen Wunsch hin Animationsfilme mit einer neuen Technologie, die heißt Motion Capture. Da werden Schauspielern lustige Anzüge angezogen und dann können die in die Rollen der Minifiguren schlüpfen. Und wir können damit erzeugen, dass die Minifiguren sehr menschlich und echt aussehen, sehr nahbar werden. Und das macht die Videos zu was ganz Besonderem. Und dort an der Produktion mitzuarbeiten, Co-Regisseurin sein zu dürfen und dass das eben so ermutigt wird, das finde ich ganz toll. Das macht mir riesigen Spaß, immer wieder so viel Energie zurückzubekommen, wenn ich mir neue Ideen ausdenke. Ich habe auch noch viel in Planung. Also ich würde gerne mal wieder ein bisschen was in die Richtung Radio machen und klopfe seit einigen Jahren an der Tür. Ich würde so gerne mal einen Podcast für Kinder machen. Und solche Ideen werden eben gefördert und das finde ich toll.
Das finde ich schön, dass das, wie gesagt, du sagst, es ist eine dänische Firma und da wird diese Initiative wird gefördert und gut geheißen. Toll, Viktoria Knauf. Vielen Dank für dieses Interview und du bist jetzt noch in Australien unterwegs für ein paar Wochen?
Genau, ich bin einen ganzen Monat hier und gerade erst angekommen. Also ich freue mich. Es ist schon lange her, dass ich das letzte Mal da war, 7 Jahre jetzt.
Ganz kurz, was hast du vor?
Ich werde erstmal in Melbourne bei meinen Freunden sein und viele wiedersehen, das wird ganz toll. Und dann werde ich meinem dänischen Freund auch noch Australien zeigen. Also wir werden uns Byron Bay, Sydney und Melbourne anschauen und in den nächsten Tagen sehe ich auch noch Kangaroo Island. Also eine ganze Menge.
Tolles Programm. Wunderschön. Vielen Dank, Viktoria Knauf, für dieses Interview gestern und heute.
Ja, ich danke dir und ich lasse die Ente im Studio.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.